Ich glaube, das ist was, was viele bei Nervensystemarbeit und sozusagen irgendwie Stress in Balance bringen falsch verstehen. Dass sie so das Gefühl haben, ich müsste jetzt immer entspannt sein. Und das ist totaler Quatsch. Weil unser Nervensystem, wie gesagt, das ist dafür da, unser Überleben zu sichern. Und am Ende, all diese Sachen und Muster, die wir haben und die wir nicht haben wollen, unser Nervensystem tut genau das, was es tun soll. Also wir sollten uns alle hinsetzen und unser Nervensystem aufs Gröbste feiern, weil es macht genau seinen Job und den macht es perfekt.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht um Embodiment. Es ist ein Wort, das man ja in der Online-Welt immer öfters hört und es auch einen wichtigen Teil in meiner Arbeit ausmacht. Doch es ist ein bisschen abstrakt. Was ist Embodiment eigentlich und was hat es mit Nervensystemsarbeit zu tun? Darum geht es heute und ich freue mich sehr, sehr über meine Gästin. Britta Kempel ist die Diplompsychologin und eben Expertin für Neuroembodiment. Und sie ist Ausbilderin. Und ich habe mich 2022 von ihr ausbilden lassen zu Neuroembodiment-Coachin. Und ja, ich kann sagen, das hat viel mit mir gemacht. Einerseits in meiner Mutterschaft oder ganz persönlich in der Beziehung zu mir, was ich auch in der Beziehung zu anderen Menschen merke und dadurch eben auch in meiner Mutterschaft. Und es hat auch meine Arbeit nochmal eine neue Tiefe gegeben. Und gerade in der Expedition ins Vertrauen, wo Embodiment ein wichtiger Baustein ist, merke ich, wie nachhaltiger die Veränderungen sind. Ich kann Embodiment nicht mehr für mich wegdenken. Ich finde es wundervoll und sehr wichtig. Und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst in diese Podcast-Folge. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du eben wissen, was ist Embodiment, was ist Nervensystemsarbeit, wie beeinflusst mein Embodiment oder die Nervensystemsarbeit das Thema Grenzen, Bedürfnisse. Wir sprechen über das Wellenreiten und wie wir eben Wellenreiten können und uns nicht mehr vom Alltag sozusagen die Wellen ins Gesicht preschen lassen. Und wir sprechen auch darüber, oder du wirst erkennen, wir geben dir Punkte, dass und wenn du dich darin erkennst, dass ja sozusagen Embodiment der Baustein ist, der bei dir einfach noch fehlt, dass du dich erkennen kannst, ob ja du ein eher reguliertes oder ein eher dysreguliertes Nervensystem hast. Die Expedition, langsam wird's heiß, sozusagen am 1.9. geht es los, die Expedition ins Vertrauen, bindungsstark Familie sein und ja, es ist eine wundervolle Kombination und Neuroembodiment spielt eine große Rolle und ja, wenn du dein Kind zugewandt und bindungsstark ins Leben begleiten möchtest, kommst du nicht drum herum, das Kind in seinem Verhalten zu verstehen, embodied zu sein und dich mit deinen eigenen Themen zu beschäftigen. Das alles machen wir gemeinsam in der Expedition ins Vertrauen. Du kannst doch dabei sein. Ich freue mich auf dich mit der Kraft der Gruppe und meiner fachlichen Unterstützung in dein bindungsstarkes Familienleben. Liebe Britta, ich freue mich von Herzen, dass du heute Gästin in meinem Podcast bist. Genau, ich habe ja 22 bei dir die Ausbildung gemacht zum Neuroembodiment-Coach oder Coachin. Und ja, ich kann wirklich sagen, meine Arbeit hat sich dadurch verändert und ist nachhaltiger geworden. Und ich freue mich total, mit dir heute hier zu sprechen und eben die Podcast-Hörerinnen können dabei sein und zuhören. Und ich würde total gerne tatsächlich an die Basis heute mit dir gehen. Was ist dieses Embodiment? Oder was ist Neuroembodiment und warum macht das Sinn vielleicht auch?
Ja. Okay, also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dass ich hier bin. Und du hast jetzt natürlich gerade mit der großen Frage angefangen, was ist Embodiment? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht so einfach zum Beantworten finde. Ich finde, das Erste, was man natürlich macht, ist irgendwie zu schauen, was heißt übersetzt. Und Verkörperung ist ein Wort, was ich persönlich irgendwie gar nicht mag. Es ist für mich irgendwie seltsam behaftet. Und es sagt mir am Ende irgendwie auch relativ wenig darüber, was es ist. Für mich jetzt, wenn ich einfach schaue, was ist meine persönliche Definition, auch so aus dem Weg, den ich mit Embodiment gegangen bin, für mich bedeutet es, zu absolut 100% bei mir zu sein, präsent in meinem Körper zu sein. Ich weiß noch so, in meinen Embodiment-Anfängen habe ich immer gesagt, das ist wie so ein Heimkommen zu mir, weil ich mich doch sehr stark irgendwie verloren hatte und recht wenig gespürt habe. Und Embodiment holt sozusagen meine Präsenz wieder in mich und lässt mich in mir sein und damit natürlich auch viel besser spüren, wer bin ich, wo sind meine Grenzen, was brauche ich nicht, etc. Deswegen, ich würde Embodiment wirklich so als Heimkommen zu sich selber beschreiben.
Ja, total schön. Genau. Und was es für mich sozusagen auch war, ist der Kopf. Ich mag den Kopf so gerne. Ich mag reden, ich mag Dinge zu verstehen. Und ganz ehrlich gesagt, als ich noch nicht Mutter war, bin ich damit ganz gut gefahren.
Ja.
Und dann ist aber der Punkt gekommen, wo ich gestolpert bin. Ich wusste, was ich machen will. Ich wusste, was mir wichtig war. Und dann stolper ich.
Ja.
Und das ist sozusagen, ja, glaube ich, ist gut kombinierbar mit dem, was du sagst, im Körper zu sein und aber auch mehr als Kopf zu sein.
Ja.
Das zu spüren, was ich denke. Ja. Oder das zu denken, was ich spüre.
Mhm. Und das natürlich, ich meine, wir wissen heutzutage von der wechselseitigen Interaktion zwischen Kopf und Körper. Also meine Gedanken beeinflussen, wie sich mein Körper anfühlt. Ich kann über irgendwie stressige, angstvolle Gedanken kann ich bewirken, dass mein Nervensystem, mein Sympathikus sich aktiviert. Ich kann dafür sorgen, dass mein Herzschlag schneller geht und so weiter. Ich kann dafür sorgen, dass die Muskulatur sich mehr anspannt. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Das heißt, indem, dass ich die Präsenz und die Aufmerksamkeit in meinen Körper lege und mir bewusst werde, wo sind denn die Spannungen, wie fühlt sich mein Herzschlag an, kann ich quasi auf der Ebene vom Körper auch so kleine, subtile Shifts bewirken, die dann auch mein Denken wieder in eine ganz andere Richtung lenken. Und als ich angefangen habe, Embodiment zu unterrichten, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass wir aus der Art und Weise, wie wir unseren Körper halten, und ich sage jetzt wirklich mal so bewusst halten, können wir ablesen, wie wir uns gedanklich halten. Und was ich damit meine, ist, dass wir eine äußere Haltung haben, die reflektiert unsere innere Haltung, sprich unsere Einstellung. Das heißt, wenn ich eine sehr harte, feste Körperhaltung habe, dann geht es halt häufig auch mit sehr harten Denken, vielleicht Schwarz-Weiß-Denken, plakatives Denken und so weiter einher. Und deswegen für mich war das so spannend, weil ich mich natürlich vom Kopf her schon sehr reflektiert habe, aber wenn wir ganz ehrlich sind, unser Kopf hat dann doch so ein paar Filter. Wie will ich mich sehen? Wie will ich mich nicht sehen? Wie will ich das andere mich sehen? Was will ich nicht zeigen? Also da ist so ganz viel Geschichte, Maske, Filter oft beteiligt. Und beim Körper weniger. Und wenn ich dann sozusagen einfach Embodiment praktiziert habe, und für mich ist es immer in Bewegung am einfachsten, dann festzustellen, so wow, krass, da ist ein richtig festgefahrenes Muster in der Bewegung oder in der Haltung und dann zu reflektieren, wo in meinem Leben zeigt sich das, und das hat sich immer gezeigt. Also alles, was ich im Körper feststellen konnte, konnte ich eins zu eins auf mein Leben übertragen.
Ja, total spannend. Ist bei mir an vielen Punkten auch. Mhm. Du hast jetzt gerade genau nochmal ein Wort reingebracht, was genau für mich absolut Sinn macht, aber was ich gerne auch nochmal drauf gucken möchte, Nervensystem.
Ja.
Nervensystem hat ganz viel mit Embodiment zu tun, hat damit genau arbeiten wir ja in unserem Coaching ganz, ganz viel. Doch was, vielleicht magst du da nochmal mit ein paar Worte sagen.
Genau. Also wenn ich vom Nervensystem spreche, vielleicht einfach so als Klärung, ich meine immer das autonome Nervensystem. Ich schenke mir das Wort autonom einfach ganz oft, weil es ist dann so ein bisschen lang. Aber ich spreche vom autonomen Nervensystem. Und unser autonomes Nervensystem, autonom heißt so viel wie automatisch, Das läuft automatisch, ohne dass wir irgendwas dazu tun müssen. Und das ist verantwortlich dafür, unser Überleben zu sichern. Und das heißt, alle unsere körperlichen Prozesse, unsere Verdauung, unser Immunsystem, unser Herzschlag, unsere Atmung, die laufen prinzipiell autonom oder eben automatisch im Hintergrund, damit unser Überleben gesichert wird. Und unser Nervensystem hat dann aber, um unser Überleben zu sichern, noch verschiedene andere Mechanismen, die zwar auch gut sind, wenn wir wirklich in Gefahr sind, die uns aber eben im Alltag sehr oft im Weg stehen. Und damit meine ich beispielsweise so die Kampf- oder Fluchtreaktion, Begriff oder Begrifflichkeiten, die sicherlich die meisten auch schon mal gehört haben. Was super ist, wenn ich wirklich in Gefahr bin, ist es super, wenn ich fliehe oder wenn ich dagegen ankämpfe und mich da irgendwie in Sicherheit bringen kann. Aber wenn eben mein Nervensystem zum Beispiel in meinem Partner die Gefahr vermutet, nicht, weil da wirklich eine Gefahr ist, sondern weil mein Nervensystem von irgendwas getriggert ist und ich plötzlich aus heiterem Himmel anfange, meinen Partner zu bekämpfen, indem ich ihn anschreie, einen Teller nach ihm werfe oder was auch immer, dann ist es halt nicht sinnvoll. Und deswegen, das Nervensystem hat eben einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere unbewusst ablaufenden Handlungen. Also wann immer wir sagen, ich stehe neben mir oder ich stand neben mir oder ich fahre aus meiner Haut. Das sind ja schon alles Formulierungen, wo wir hören, wir sind nicht mehr embodied. Wir sind nicht mehr im Body oder eben im Körper. Und da hat das Nervensystem eigentlich immer einen Anteil. Und zwar, weil es glaubt, es muss uns hier irgendwie retten.
Ja, das ist ganz gut. Also genau dieser Punkt Trigger. Also wenn wir auf Trigger reagieren, und da sind unsere Kinder ja Meister drin, unsere zu finden und genau wieder aus der Haut fahren will. Ich bin wieder wütend geworden, ich wollte es doch gar nicht. Ich bin in Machtkampf, mein Kind hört mir nicht zu und ich werde so wütend. Ja. Und da reagieren ja auch Stressverarbeitungen in unserem Körper. Und wenn wir dann eben mit dem Nervensystem arbeiten, mit dem Embodiment arbeiten, erreichen wir tiefere Punkte. So als jetzt zum Beispiel rein über den Kopf, wenn wir Glaubenssatzarbeit machen oder.
Und also ich sage immer, wir sind ja alle schlau genug zu wissen, was wir tun müssten. Also ich behaupte, wir alle kennen exakt genau die Lösung für jedes unserer Probleme. Wenn ich irgendwie immer müde bin, ist die Lösung, geh früher ins Bett. Wenn ich irgendwie abnehmen will, ist die Lösung, okay, beweg dich mehr, ess gesünder. Also die Lösung rein vom Kopf, die können wir finden. Wenn ich mein Kind nicht mehr anschreien will, dann ist die Lösung halt, schrei nicht. Ich meine, die ist erstmal super simpel.
Das könnte so leicht sein. Ja.
Aber dann eben kommt unser Körper und unser Nervensystem ins Spiel. Und dieser Vorsatz, schrei nicht, der interessiert mein Nervensystem nicht. Weil wenn mein Nervensystem symbolisch glaubt, da ist ein Säbelzahntiger gegenüber von mir, dann schreit der halt los. Weil, also ich muss den Säbelzahntiger vertreiben. Dass das gerade mein Kind ist, macht meinem Nervensystem gar nichts.
Ja, ich kann sogar von mir sagen, wenn ich mir vornehme, mein Kind nicht anzuschreien, dann feuert es das System sogar eher noch an. Also dann, dann mache ich, wenn ich sonst, keine Ahnung, am Nachmittag mein Kind anschreien würde und ich mir fest vornehme, heute nicht, dann passiert es beim Frühstück.
Und auch, ich meine, wir kennen ja alle so dieses Beispiel mit dem rosa Elefanten vermutlich. Also denk nicht an den rosa Elefanten und wo denken wir dran? Halt an den rosa Elefanten. Und genauso ist es natürlich, wenn ich sage, schrei dein Kind nicht an, dann ist der ganze Fokus auf Kind anschreien, weil mein Gehirn halt nicht checkt, dass ich das nicht tun will.
Ganz genau. Und der Stress steigt natürlich auch. Also ist mir ja wichtig und es feuert das System, das Nervensystem ja noch mehr an und drückt da ordentlich auf das Gas, wo es vielleicht manchmal ein bisschen Bremse braucht. Genau. Ja, es stimmt. Das ist auch Nervensystemarbeit, mache ich manchmal ganz gerne, ist Umgang mit Gas und Bremse sozusagen zu lernen. Dass ich mit mir, es ist ja auch nicht immer nur gut, tiefenentspannt zu sein. Also dann kommt der Säbelzahntiger und wir dürfen uns auch zeigen, aber dass wir das bewusster steuern können.
Ich glaube, das ist was viele bei Nervensystemarbeit und sozusagen irgendwie Stress in Balance bringen falsch verstehen, dass sie so das Gefühl haben, ich müsste jetzt immer entspannt sein. Und das ist totaler Quatsch, weil unser Nervensystem, wie gesagt, das ist dafür da, unser Überleben zu sichern. Und am Ende all diese Sachen und Muster, die wir haben und die wir nicht haben wollen, unser Nervensystem tut genau das, was es tun soll. Also wir sollten uns alle hinsetzen und unser Nervensystem aufs Gröbste feiern, weil es macht genau seinen Job und den macht es perfekt. Aber wir müssen unserem Nervensystem unter Umständen halt beibringen, was ist eine tatsächliche Gefahr, also wo ist wirklich der Säbelzahntiger und es ist richtig, dass ich jetzt irgendwie schreie und dass ich irgendwie um mich schlage oder dass ich davon renne und wo ist das nicht richtig. wo ist es ein Kind, das vielleicht einfach Bedürfnisse hat, die gerade nicht mit meinen übereinstimmen, weil ich habe Kopfschmerzen und das Kind will irgendwie schreien. Da muss ich einen anderen Weg finden. Und wenn ich da meinem Nervensystem beibringe, so hey, das Kind ist nicht der Säbelzahntiger, wie du gesagt hast eben, da kann ich ein bisschen auf die Bremse, dann ist es fantastisch. Aber ich will definitiv nicht immer auf der Bremse sein. Ich will, auch wenn ich eine Grenze setzen muss, dann macht es nicht Sinn, mich nur zurückzuziehen, sondern dann ist es wirklich auch gut, mal in die Aktivierung zu gehen und zu sagen, hey, stopp. Und deswegen, also Nervensystemarbeit heißt auf gar keinen Fall, dass es immer entspannt und immer ruhig ist, sondern die Frage ist, wie angemessen reagieren wir auf das, was da ist? Ist die Reaktion unverhältnismäßig? Dann hat das Nervensystem die Steuerung übernommen und wir eben sind außer uns. Oder ist die Reaktion genau der Situation entsprechend? Und es gibt Situationen, wo es richtig gut ist, wütend zu sein. Und es gibt Situationen, wo es gut ist, auch mal laut zu werden. Und es gibt Situationen, wo es gut ist, einfach mal ruhig zu sein. Und deswegen ein reguliertes Nervensystem, sagen wir, ist dann, also das Nervensystem ist dann reguliert, wenn das flexibel und angemessen reagieren kann.
Ja, und auch, dass wir einen Spielraum haben.
Ja.
Also das erlebe ich in Elternschaft sehr häufig, gerade wenn es dann um unser Kind geht, dass wir so ein bisschen den Wunsch haben, dass alles ei-dei-dei harmonisch ist. Und ja. Unser Kind einfach nur, wir an unserem Ziel sind, wenn unser Kind ein bisschen so auf der Nulllinie ist.
Ja.
So einfach so zufrieden.
Ja.
Aber darum geht's ja nicht.
Nee, und ich finde, das ist aber auch was Nervensystemarbeit uns total gut beibringen kann. Also A, das Hören auf eigene Bedürfnisse,
ja.
Aber auch das Wissen, dass andere nicht dafür da sind, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Also nur weil ich jetzt das Bedürfnis nach Ruhe habe, ist nicht mein Kind dafür verantwortlich, mir die Ruhe zu geben und ich bin dann happy, wenn das Kind macht, was ich will. Sondern wir lernen im gleichen Maß, dass andere eben auch ihre Bedürfnisse haben und die können sich unterscheiden von dem, was wir in dem Moment gerade brauchen. Und ein ganz großer Faktor von dieser Nervensystemarbeit ist, dass wir lernen, beides okay sein zu lassen. Also ich muss nicht dagegen ankämpfen, ich muss niemanden überzeugen, das Gleiche zu wollen wie ich. Ich muss nicht meine Meinung aufzwängen, sondern ich kann einfach sagen, ja, wir brauchen was anderes und das ist gut und da entspannt zu sein. Und das gibt natürlich, wie du es gesagt hast, auch Handlungsmöglichkeiten und Spielräume.
Total. Also dieses Gefühl eben sozusagen eigenständig für die eigenen Gefühle in die Hand zu nehmen und eben, also dass auch wenn unser Kind schreit, es uns eben nicht in Gefahr bringt.
Ja.
Also ich kann es anstrengend finden, dass es schreit und es tut mir vielleicht ein bisschen in den Ohren weh. Aber es macht nichts.
Es bringt dein Leben nicht in
Gefahr. Es macht keinen Stress. Genau, also der Säbelzahntiger taucht da nicht mehr auf.
Genau.
Was eben manchmal sein kann, wenn wir da sehr unreguliert sind, dann ist unser Kind unglücklich und der Säbelzahntiger taucht vor unserem inneren Auge auf und es aktiviert alles, dass wir jetzt dieses Schreien abstellen müssen.
Genau.
Weil einfach schwierig ist für uns, das dann zu fühlen.
Genau, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was wir alle kennen, dass wenn wir verschiedene Stressoren in unserem Leben haben, dass wir dann viel geneigter sind, eben doch mal zu schreien. Also der Tag, an dem wir mehr Stress haben, vielleicht weil auf der Arbeit was war, vielleicht weil ein Kind noch krank ist, vielleicht weil wir einen Konflikt mit dem Partner hatten, was auch immer. Der Moment, wo wir sozusagen unser Stresslevel schon ein bisschen hochgeköchelt haben, da sind wir viel eher dann so, dass wir aus der Haut fahren. Und wir haben im Deutschen ja sogar eine Formulierung dafür, nämlich das Fass zum Überlaufen bringen. Und für mich ist es wirklich so symbolisch. Also mein Körper ist dieses Fass und alle Stressoren sind Wasser, die ich in mir ansammle. Und je voller mein Körperfass ist mit diesen Stressoren, desto wahrscheinlicher ist es, dass der nächste Tropfen, der reinkommt, das Fass zum Überlaufen bringt. Und deswegen ist es sozusagen die Verantwortung von uns Menschen und eben insbesondere auch von Eltern, zu schauen, dass unser Fass halt nicht so voll ist. Weil dann kann das Kind laut sein und wie du sagst, es nervt mich vielleicht trotzdem, ich würde es anders haben wollen, es tut mir in den Ohren weh. Aber wenn ich nicht zum Überlaufen voll bin, dann müsste das Kind sozusagen nicht drunter leiden, dass es jetzt einfach sich ausdrückt.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Bild, dass sozusagen Embodiment-Arbeit oder Nervensystemarbeit Management von dieser Schale ist.
Ja, genau.
Dass wir diesen Wasserstand anpassen. Und
ja.
Das heißt nicht eben, dass er immer leer sein muss und er darf auch mal voller sein. Aber wir übernehmen die Verantwortung für dieses Management. Und du hast zwei ganz wichtige Begriffe dafür auch schon gesagt, die eben in Elternschaft auch immer eine ganz, ganz große Rolle spielen, gerade in bedürfnisorientierter Elternschaft, sind Grenzen und Bedürfnisse.
Ja.
Und das ist uns bei den Kindern immer so wichtig, doch Embodiment fängt eben da woanders an.
Ja.
Vielleicht wollen wir da auch noch ein paar Worte zu sagen.
Vielleicht an der Stelle, bin keine Mutter, also deswegen, wenn ich von so Sachen rede, ich weiß natürlich von Freundinnen und Familie und so, dass es irgendwie in der Eltern-Kind-Beziehung manchmal auch noch vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, als wenn es jetzt irgendwie um eine freundschaftliche Grenze mit eben zwei Freunden oder Ehepartnern oder so geht. Aber ich sage eigentlich immer, der Moment, wo wir verbal eine Grenze setzen müssen, also wo wir uns Gedanken darüber machen, wie kommuniziere ich das? Und dann gibt es ja noch so dieses und ich kommuniziere meine Konsequenzen. Wenn du jetzt nicht still bist, dann passiert dieses und jenes. Und dann muss ich natürlich irgendwie die Konsequenz auch folgen lassen. Aber der Punkt ist, wenn ich drüber reden muss, dann nur dann, weil ich die Grenze nicht verkörpert habe. Und in dem Moment, wo ich die Grenze wirklich total klar verkörper, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie übertritt oder übertreten wird, viel geringer. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Kinder testen ja auch aus. Und klar, sie hören, Mama sagt, das ist die Konsequenz. Aber wie oft ist die Konsequenz wirklich die Konsequenz? Und wie oft ist es wirklich eben so ein Machtspiel? Und deswegen meine Erfahrung ist, wenn wir lernen, eine Grenze zu verkörpern, also wirklich im Körper ganz klar sind und das ausstrahlen, dann ist viel weniger Reden über Grenzen notwendig.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich es übersetze, also dass man überhaupt nicht über Grenzen reden muss, also die Kinder lernen halt auch einfach, ich würde es nicht als Grenzen testen formulieren, sondern sie lernen. Sie lernen uns kennen, sie lernen das Thema Grenzen kennen. Ich würde in der Eltern-Kind-Beziehung eben, dass wir in Not geraten. Dass wir in Not geraten irgendwie und dann diese Kämpfe entstehen.
Ja.
Aber eben über dieses Embodiment es möglich ist, dass wir für ganz viele Eltern oder für ganz viele Menschen ist ja auch wieder diese Grenzen wieder spüren.
Ja.
Weil ein Teil unserer Erziehung von vielen von uns war ja, stell dich nicht so an, mach doch jetzt, da musst du durch.
Genau.
All diese Sätze haben uns sehr beigebracht, da rauszugehen sozusagen aus unserem Körper.
Genau. Also wir haben absolut verlernt, auf Bedürfnisse zu hören. Wir haben absolut verlernt, unserem eigenen Körper zu vertrauen. Und ich meine, das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie wenn ich als Kind hinfall und mir das Knie aufschlag und dann schreie ich und es ist auf dem Spielplatz und meiner Mama ist es total unangenehm, dass ich jetzt da so rumschreie und ich will mich einfach nicht beruhigen. Dann kommt halt jemand, pustet kurz mal drüber und sagt, ist nicht schlimm. Was ich als Kind dann lerne, ist, ich habe Schmerzen, die fühlen sich für mich so schlimm an, dass ich hier rumschreie. Und dann kommt eine Person, die ist älter, die ist erfahrener, die ist irgendwie, die weiß mehr als ich und die sagt mir, es ist nicht schlimm. Was lerne ich also? Dass ich mir und meinem Empfinden nicht vertraue, weil für mich war es schlimm und jetzt wird mir gesagt, das ist nicht schlimm, also kann ich mir selber nicht vertrauen. Und das sind so Sachen, wie du gesagt hast, das summiert sich, stell dich nicht so an, da muss man jetzt durch. Dann auch natürlich so die genderspezifischen Sachen, kleine Jungs weinen nicht und Mädchen sind nicht wütend. Also es sind so ganz viele Sachen, die irgendwie so normal geworden sind. Und dann geht es weiter mit der Schule, da müssen wir still sitzen, wenn wir einen Bewegungsdrang haben. Da dürfen wir nicht essen, wenn wir Hunger haben. Da dürfen wir nicht trinken, wenn wir Durst haben. Vielleicht auch in der Familie gegessen wird, was auf dem Tisch ist. Und dann, wenn Essenszeit ist. Also uns wird sukzessiv abtrainiert, dass wir unsere Bedürfnisse und das, was unser Körper fühlt und braucht, dass wir das wirklich wahrnehmen können. Und deswegen haben wir jetzt halt als Erwachsene dieser Generation die Aufgabe, das wieder nachträglich zu lernen. Und eben vielleicht auch gerade zu schauen, dass wir unseren Kindern das nicht mit auf den Weg geben. Es gibt ja immer so dieses Bild so von Dominosteinen, die umfallen. Und ich habe so das Gefühl, wir sind so die Generation, die stehen bleibt, dass irgendwie wir nicht einfach auf nachfolgende Generationen auch umkippen sozusagen.
Ja, auf jeden Fall, dass wir einen großen Teil dabei zu beitragen, das nicht alles weiterzugeben. Ganz genau. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Embodiment in Kontakt gekommen bin oder Nervensystemsarbeit, war mein zweites Kind gerade so 3 Jahre und hatte so ganz intensiv bei Wut auf den Boden schmeißen. Und es war für mich total wertvoll, weil ich wirklich dieses Embodiment gespürt habe. Da bin ich auch über den Kopf nicht durchgekommen. Ja. Dieses Kind hat die Wut gespürt. Ja. In jeder Zelle seines Körpers und hat mich tatsächlich damit auch eingeladen, das auch zu spüren. Cool. Weil es war manchmal nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß noch, wir waren mitten auf dem Kreisverkehr hatte er. Ich kam, glaube ich, gerade kurz vor so einem Seminar und war tatsächlich relativ mit meinem Körper verbunden und mitten auf einem zweispurigen Kreisverkehr ging das Nervensystem zu Boden. Aber ich konnte das Nervensystem dann tatsächlich einfach packen, also in den Arm nehmen und in Sicherheit tragen, weil ich es einfach gesehen habe, da ist gerade diese Wut, da ist diese Grenze. Ich glaube, ich habe sogar so ein bisschen beschämt. So habe gesagt, jetzt mach doch mal schneller, bummel nicht so rum. Sowas. Und dann ging es wumm runter.
Ja.
Und dann haben wir dem halt Raum gegeben, wieder hochzukommen. Und ich bin dadurch nicht in Gefahr gekommen. Ich musste es ihm nicht wegdiskutieren, weiß was ich was, sondern er ist einmal runtergefahren und wieder hochgefahren.
Und das ist so wichtig, jetzt gerade wenn wir von Gefühlen und Emotionen und so sprechen. Also ich unterscheide immer Gefühle und Emotionen. Und Gefühl ist quasi so das, was ich im Körper fühlen kann, also eine körperliche Empfindung. Das ist bei Wut häufig angespannte Muskulatur, vielleicht ein angespannter Kiefer. Das ist ein schnellerer Herzschlag. Das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Hitze. Also Wut hat sowas Hitziges auch. Das sind körperliche Empfindungen, also Gefühle. Und die Emotion ist dann die körperliche Empfindung, die ich spüre, also der Kloß im Hals, die Enge, die Anspannung, gepaart mit der Geschichte. Ich bin jetzt wütend, weil Mama oder was auch immer. Und das Wichtige ist zu wissen, dass diese körperliche Empfindung in der Regel 90 Sekunden bis 3 Minuten braucht. Wir können uns das vorstellen wie eine Welle. Das heißt, die Welle rollt an, die geht auf ihren Höhepunkt zu. Wenn wir die Welle nicht unterbrechen, flacht die danach von allein ab und sie geht wieder weg. Wenn wir dann auch in der Zeit nicht sozusagen immer die Geschichten wieder reiterieren, die dann sozusagen die Welle am Laufen halten, dann ist so eine Gefühls- oder Empfindungswelle einfach nach 3 Minuten weg. Jetzt, was halt häufig passiert, und es ist super, dass du das nicht gemacht hast, ist, dass dann die Welle rollt an, ist am Höhepunkt und dann wird dem ein Riegel vorgeschoben. Dann ist es eben peinlich, dann also sei nicht so wütend, jetzt hör schon auf, stell dich nicht so an. Und dann unterbrechen wir die Welle am höchsten Punkt quasi. Und auch hier, ich gebe dann gern so ein Bild, auch wir können wieder zurück zu unserem Fass. Wenn ich in meinem Fass bin und da rollt eine Welle an, und die rollt an den Fassrand von innen rein, an den Fassrand. Und dann wird sie unterbunden. Das heißt, das Fass ist nicht durchlässig, die Welle kann nicht raus. Dann schlägt die einfach zurück. Das heißt, ich halte die in mir, die schlägt zurück und die wird immer größer, weil die hat keine Möglichkeit, aus diesem Fass rauszukommen und dann schaukelt sich's hoch. Auch das ist was, was wir immer wieder sehen können. Und wenn ich einfach das Fass durchlässig machen würde und sage, okay, die Welle rollt an, sie geht aus dem Fass raus, ist alles wieder gut. Und deswegen, wenn wir lernen, dass wir diesen Empfindungen wieder mehr Raum geben, dann müssen wir sie auch nicht in uns ansammeln, dann richten sie sich nicht am Ende gegen uns, die kommen nicht im unpassendsten Moment raus, eben wenn das Fass dann wirklich zum Überlaufen voll ist. Und das ist einfach für mich, wir reden ja oft von Psychohygiene und für mich, das ist Nervensystemhygiene.
Ja, absolut, Empfindungen. Total.
Zu spüren.
Ja, total schön. Also ich nutze dieses Bild tatsächlich auch sehr gerne. Ich sage immer, bei mir in der Arbeit, ich kann nicht beibringen, wie Familienleben ohne Konflikte passiert. Das ist ein Teil, aber wir lernen Wellenreiten.
Ja.
Wir lernen Wellenreiten. Cool. Also ich lerne sehr gerne mit den Familien Wellenreiten, mit den eigenen Gefühlen und mit den Gefühlen der Kinder. Und dann nimmt das, genau wie du sagst, diese preschende Schaumwelle, die ja einem die Luft zum Atmen nimmt, so, also wenn einem so eine Welle richtig ins Gesicht klatscht, das gibt es im Familienleben und man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das lernen wir zu reiten und das kann dann Spaß machen.
Genau.
So.
Und ich finde auch ganz wichtig, dass du sagst, Konflikte gehören dazu und dass wir mal wütend werden gehört dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, all das zu normalisieren. Und ich erinnere mich, dass ich mal ein Interview mit dem Dalai Lama gehört habe und er wurde gefragt, ob er denn nie wütend wird. Und ich meine, er ist ja so wie so ein kleines Kind in seiner Energie und er hat dann irgendwie so gekichert und so, natürlich wird er wütend und dann schlägt er auf den Tisch und dann spürt er die Wut und dann ist es vorbei und alles ist wieder gut. Und ich so, ja, genau das ist es, weil es wird nur dann zum Problem, wenn wir es nicht rauslassen, sondern in uns halten und eben das in uns sich immer höher schaukelt und dann nach 3 Monaten flippen wir aus und keiner weiß mehr, was ist überhaupt passiert, aber es ist halt nicht die Situation jetzt, sondern hat sich 3 Monate hochgesteigert.
Ja, das kennen wir, denke ich, im Elternsein auch so oft, dass irgendwie mit dem Partner einen doofen Wechsel, die Bäckerin hat einen doofen Kommentar gemacht und dann, bumm, kriegt das Kind die Welle ab.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde es total schön, gerade wie unser Gespräch sich entwickelt. Weil am Anfang haben wir es erklärt irgendwie so und ich finde, jetzt sind wir so ein bisschen auch im Gefühl. Und ich glaube, die Hörerinnen können Also ich spüre auf jeden Fall nochmal sehr deutlich, was ist dieses Nervensystemsarbeit eigentlich? Dieses Wellenreiten, dieses Mitschwingen, genauso bei mir sein, eben auch, du hast auch nochmal, ich habe auch eine Podcast-Folge schon mal, ich mache es in den Shownotes, welche Nummer, wo wir auch nochmal drüber gesprochen haben, wie wichtig es ist eben, wie das auch unsere Feinfühligkeit beeinflusst. Ja. Also unser Nervensystem beeinflusst einfach unglaublich unsere Feinfühligkeit. Wenn wir Stress haben, funktioniert der Teil unseres Nervensystems nicht, wo wir feinfühlig sein können.
Und auch da, das ist natürlich was in jedem Moment sozusagen variieren kann, je nach unserem Stresslevel. Aber viele haben sich die Feinfühligkeit eben auch schon in der Kindheit wieder abtrainiert, weil eben jetzt sei doch nicht so weinerlich oder jetzt stell dich nicht so an, all so Sachen kamen. Und dann ist das Kind quasi mit all den Empfindungen, was es hat, vielleicht auch ein Stück weit allein gelassen. Und das ist dann unsicher. Also wenn ich so viel fühle und meine Eltern werden irgendwie wütend, dann heißt das, diese Gefühle sind gefährlich. Und was macht ein Kind, wenn Gefühle gefährlich sind? Es hört auf, die Gefühle zu spüren. Und deswegen wirklich stumpfen wir aus einer Schutzreaktion unsere Feinfühligkeit ab. Und ich sage zum Beispiel auch immer, ich meine, dieses Thema Hochsensibilität ist ja auch gerade so ein Riesenthema. Ich behaupte, wir sind alle hochsensibel, im reinsten Wortsinne, also sensibel, Senses, unsere Sinneswahrnehmungen. Ich bin der Meinung, wir sind absolut sensibel für alle Sinnesreize. Aber viele haben es abgeschottet aus einer Unsicherheit und Gefahr raus. Und andere sind vielleicht drin aufgegangen, die sich jetzt heute als hochsensibel bezeichnen, wo aber ja auch nicht immer nur eine Leichtigkeit drin ist, weil das ist ja dann schnell eine Überforderung. Und beides ist für mich der Ausdruck von unserer aller Hochsensibilität, die aber nicht integriert ist, die nicht in dem Maß irgendwie uns hilfreich ist, sondern in beiden Richtungen eine Überforderung sein kann.
Ja, meine Erfahrung ist gerade tatsächlich, Eltern mit sozusagen hochsensiblen Kindern oder wenn es auch in die Neurodivergenz geht, mit Autismus oder ADHS, ist Nervensystemarbeit ein wichtiger Anker, weil da sind sehr viele Gefühle. Ja. Da gibt es sehr viel zu regulieren und gerade wenn man, hier geht es ja genau viel um die Kinder, die so im Grundschulalter sind, schon ein bisschen älter. Es ist sehr wertvoll, die Kinder auch so ein bisschen mitzunehmen und das auch ein bisschen zu verstehen, wie sie sich regulieren können. Und da, das ist.
Und ich glaube, was da natürlich auch ganz wichtig ist, jetzt gerade eben bei jüngeren Kindern, ist, wir können versuchen, unserem Kind das irgendwie klar zu machen. Und auch da, wir können viel reden und wir können das irgendwie erklären und verständlich machen wollen. Aber das Kind lernt nicht über den Verstand, sondern das Kind lernt über das Vorbild der Eltern. Das heißt, wenn ich als Eltern dysreguliert bin und das nicht vorlebe, dann kann ich meinem Kind noch so viel irgendwie erklären wollen und Tools an die Hand geben. Das wird nicht so unbedingt fruchten. Das heißt, auch hier, egal wie unsere Kinder Sinn und egal, was ihre Bedürfnisse sind, es fängt mit uns als Eltern oder erwachsene Personen an, was unser Kind dann wirklich nachmacht und sich abschaut und übernimmt. Auch an Regulationsfähigkeit wirklich.
Absolut, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Genau, ich würde gerne total genau eine Sache so ein bisschen, wir haben es immer wieder erwähnt, dysreguliert. Mhm. Was ist so ein bisschen dysreguliert? Oder vielleicht auch so ein paar Punkte, wo man sich vielleicht auch erkennen kann und sagen, das kenne ich. Mhm. Da könnte Embodiment mir wirklich gut tun, um das Ruder ein bisschen wieder in die Hand zu bekommen.
Genau, also ich hatte ja vorhin gesagt, reguliertes Nervensystem heißt, das ist ein flexibles Nervensystem, was wirklich angemessen auf die Anforderungen des Alltags reagieren kann. Das heißt, es kann mal ein bisschen mehr aktiviert sein und es kann aber auch in die Ruhe kommen. Ein dysreguliertes Nervensystem ist dadurch gekennzeichnet, dass es die Flexibilität nicht mehr hat. Das heißt, es kann zum Beispiel passieren, dass eben Situationen, die eigentlich fürs Nervensystem und unser Überleben total ungefährlich sind, eben fälschlicherweise als Gefahr erkannt werden. Das sind so die Momente, wo wir getriggert sind. Ein dysreguliertes Nervensystem hat in der Regel auch per se viel mehr Sympathikusaktivität, also das heißt ein viel höheres Stresslevel. Was ich da immer total spannend finde, ist, dass wir sozusagen in einem regulierten Nervensystem fluktuieren wir schön. Wir schaukeln uns mal ein bisschen hoch, wir schaukeln uns wieder runter, wir schaukeln uns hoch. Auch eigentlich wie so eine ganz sanfte, schöne Welle. Es ist so ein Auf und Ab durch den Tagesalltag und durch das Jahr durch. Im dysregulierten Nervensystem, wie gesagt, haben wir viel weniger Flexibilität. Das heißt, es ist nicht so ein sanfter Übergang, sondern auch hier, wir haben es in der deutschen Sprache, es ist von 0 auf 100 oder ich bin auf 180. Das sind so diese abrupten Übergänge. Das ist mal das eine. Das andere ist, die Bandbreite, in der wir uns bewegen können, ist viel geringer. Das heißt eben, häufig habe ich die Wahl zwischen gestresst und ultra gestresst zu reagieren, aber halt nicht mal runterzufahren und in die Entspannung zu kommen. Und dieses hohe Stresslevel geht natürlich dann auch mit einer biochemischen Veränderung in unserem Körper einher. Das heißt, wir haben einfach vermehrt Stresshormone, die durch unser Blut zirkulieren. Und das Perfide an der Sache ist so ein bisschen, wenn ich den Zustand von viel Stress und eben so einer Nervensystem-Dysregulation lange Zeit aufrecht halte, dann gewöhnt sich mein Körper an diese Stresshormone und er wird auf eine Art süchtig nach den Stresshormonen. Das heißt, wenn ich dann versuche, runterzufahren, dann geht es so den ersten Schritt vielleicht okay, den zweiten Schritt auch noch okay. Und spätestens beim dritten Schritt merkt mein Nervensystem so, hey shit, was ist denn hier eigentlich los? Ich habe doch sonst immer so einen richtig coolen Stresshormon-Cocktail. Wo ist der denn? Und mein Nervensystem übernimmt die Steuerung und macht irgendwas oder lässt mich irgendwas total Bescheuertes machen, um wieder Stress zu generieren. Es kann sein, dass wir aus heiterem Himmel mit unserem Kind einen Konflikt anfangen, dass wir plötzlich irgendwie vielleicht auch eine Arbeitsgeschichte vermasseln, einfach um wirklich wieder unsere Stresshormone zu haben. Weil das Nervensystem, was in der Dysregulation ist, braucht Stresshormone, damit es sich lebendig fühlt. Und auch das, wir sehen das so viel in Formulierungen, ja, ich brauche schon so ein bisschen Action oder ja, nichts tun, das ist einfach nichts für mich. Ich habe so viele Ideen, mir macht das auch Spaß. Und das kommt nämlich dann dazu, dass unser Nervensystem auch keine kognitive Dissonanz mag. Das heißt, es mag nicht, dass ich eigentlich ruhiger sein will oder mehr Entspannung haben will, aber merke, ich laufe immer auf Anschlag. Das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Und dann erfindet es halt Geschichten, warum das für mich genau das Richtige ist, immer auf Anschlag zu laufen. Und dann erzähle ich halt allen, die es hören wollen oder nicht hören wollen, ich mache das total gern, ich brauche das. Und ja, der Körper glaubt auch, das zu brauchen. Aber die Symptome oder Signale, an denen wir dann erkennen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist, die zeigen sich auf körperlicher Ebene durch Schlafstörungen, durch Verdauungsstörungen, das Immunsystem flacht irgendwie ab. Auch viele Autoimmunerkrankungen zum Beispiel haben eine sehr große Nervensystemkomponente. Wir merken das auf mentaler Ebene, dass wir keinen Fokus mehr haben, dass unser Denken auch ein bisschen pessimistischer wird und sich so einengt, mehr schwarz-weiß denken wird. Auf einer emotional oder auch sozialen Ebene ziehen wir uns vielleicht mehr zurück, wir vertragen weniger, wir sind schneller gereizt, wir flippen schneller aus. Und für mich auch immer wichtig, auf so einer spirituellen Ebene oder wirklich so auf so einer größeren ganzen Ebene, uns fehlt es irgendwie an Visionen. Wir funktionieren einfach nur noch und haben vielleicht so das Gefühl, eigentlich ist mein Leben gut, ich habe das Haus, den Mann, die Kinder. Und trotzdem fehlt irgendwie was. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ist das, was ich hier lebe, wirklich noch mein Leben.
Ja, da hast du auch gerade eine Podcast-Folge neulich rausgebracht. Ja. Ganz schön wie dieses Jahr. Ja, total. Genau, also dass man sozusagen immer ein bisschen oben an dem Nervensystemsrand ist. Und genauso erlebe ich es teilweise auch, dass ich Eltern habe, die sehr weit unten sind. Genau. Die dann sehr in der Erschöpfung sind, für ganz wenig Kraft haben, das einmal Kind vom Kindergarten abholen, ein riesen Stressaufwand ist oder wenn morgens das Kind einmal weint, der ganze Tag so schon gelaufen ist.
Ja. Und das ist eigentlich, also dann sozusagen, das ist zu lang schon auf Anschlag gelaufen worden. Ja. Und du hast ja vorhin auch die Metapher mit Gas und Bremse gegeben. Das heißt, ich bin immer auf dem Gaspedal, Gaspedal, Gaspedal. Und irgendwann merke ich vielleicht oder mein Körper merkt so, hey, das Tempo kann ich nicht aufrechthalten. Das heißt, mein Körper fängt an, auch gleichzeitig auf Bremspedal zu gehen. Jetzt kann ich schon eine Zeit lang noch mit Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt fahren. Aber was passiert? Es ist A, ein wahnsinniger Widerstand, eine total hohe Reibung, dass der ganze Motor erhitzt, wenn ich gleichzeitig auf Gas und Bremse bin. Plus, ich bewege mich eigentlich nicht mehr. Also ich komme nicht mehr wirklich voran. Und auch das ist ja was, was die Menschen viel irgendwie für sich erleben. Ich mache so viel und am Ende des Tages frage ich mich, was habe ich eigentlich gemacht und was habe ich eigentlich geschafft? Und das ist eben auch so ein Anzeichen, dass ich zwar auf dem Gaspedal bin und immer noch viel tue, aber die Bremse nötiger wird. Und irgendwann, wenn ich das lang genug beibehalte, und wir bezeichnen das häufig als Functional Freeze, also wirklich so funktionales Festfrieren, weil sich ja nicht mehr viel bewegt, wenn ich das lang genug gemacht habe, überhitzt sich der Motor. Auch das, wir haben es in der Sprache und wir brennen aus. Ja. Und dann fehlt eben das Gaspedal und das, was übrig bleibt, ist die Bremse und dann passiert nicht mehr so viel.
Ja, und das passiert genau, das gibt viele und da gibt es dann eben Möglichkeit über Embodiment, über Nervensystemarbeit wieder Gas und Bremsen kennenzulernen und da das Ruder zu übernehmen.
Ja.
Ja, total schön, total vielfältig. Mir hat es viel Freude gemacht. Ja. Vielleicht wollen wir nochmal so 2, 3 Punkte ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Was ist jetzt dieses Embodiment und oder Nervensystemsarbeit?
Ja. Genau, also Nervensystemarbeit ist die Arbeit, die uns wieder in Verbindung mit uns und unserem Körper bringt. Und dann kann man fast eigentlich sagen, Embodiment ist das, was dann aus dieser Arbeit raus auch entsteht. Also, dass ich wieder authentischer bin, eben ich spüre meine Bedürfnisse, ich kann meine Grenzen klarer setzen. Und deswegen Embodiment und dieses sich selbst verkörpern, wenn man es dann doch so nennen will, ist was, was durch eine gute Nervensystemarbeit entstehen kann. Ich will vielleicht an der Stelle auch sagen, weil für mich ist tatsächlich Nervensystemarbeit ist immer Embodimentarbeit für mich. Ja. Aber Embodiment, so wie es heute auch vielfach draußen ist, ist nicht immer Nervensystemarbeit. Und das ist auch das, was ich gemerkt habe, dass häufig Embodiment trotzdem im Kopf bleibt. Da heißt halt, stell dir vor, du bist schon die entspannte Mutter und versetz dich da rein und handel danach. Und wenn es nur im Kopf bleibt, geht es halt nicht ins Nervensystem und es geht nicht an diese autonomen Muster. Und dann bringt es aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja, dann ist es wieder diese Kopfarbeit.
Genau.
Ja, ich habe da, glaube ich, überhaupt nicht zu hinzuzufügen. Es war, genau, das ist es und es lohnt sich so sehr. Also es macht viel mit mir als Mutter aus und eben auch in der Arbeit. Und ich merke das einfach so in der Arbeit. Und das ist jetzt nichts, was man sozusagen in einer Stunde Hex zaubern kann, sondern es ist ein Prozess, ja, da verändert sich wirklich tiefgreifend was. Und doch sind dann eben die Punkte, wo es dann tatsächlich automatisch ist, dass wir die Welle reiten und nicht mehr ins Gesicht bekommen.
Ja, und ich glaube, das ist das Schöne. Also das ist gesagt, das geht nicht in einer Stunde. Und das ist was, was natürlich viele Nervensysteme, die schon auf Anschlag sind und die so das Adrenalin brauchen, ist das auch häufig langweilig. Also ich sage, mein Nervensystemarbeit ist so unspektakulär. Es macht keinen großen Bam. Es ist nicht irgendwie, springt dreimal in die Luft, dreh dich im Kreis und zacka, da hat sich irgendwas verändert. Sondern das ist ultra subtil und ruhig und langsam und damit irgendwie nicht so richtig attraktiv, wenn ich irgendwie ständig Adrenalin suche. Aber die Wirkung ist am Ende halt so nachhaltig, dass sich die Sachen wirklich eben automatisch verändern. Und wir merken das oft gar nicht. Und ich höre das auch so oft von den Ausbildungsteilnehmenden, dass sie nach 3, 4 Monaten sagen so, hey krass, mir ist gerade was passiert. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, vor 4 Monaten wäre ich hier noch total ausgeflippt. Und jetzt ist mir nicht mal aufgefallen, dass da irgendwas schief läuft, sondern erst hinterher wird mir das bewusst. Und das ist eben, dann ist es embodied. Dann ist es im Körper angekommen. Ich muss nicht mehr überlegen und mich zwingen, jetzt irgendwie ruhig zu bleiben, sondern ich bin ruhig geblieben und merke hinterher so, oh, da hat sich was verändert, ich war ruhig. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein gutes Bild auch von Embodiment, dass wir Dinge automatisch so tun. Also Embodiment ist immer, wenn wir was automatisch tun, aber dass wir sie mit Nervensystemarbeit dann so tun, wie es uns entspricht und wie wir uns das für uns selber auch wünschen und unser Umfeld.
Ja, total schön. Wo bekommt man mehr Britta? Und du hast jetzt immer mal wieder die Ausbildung erwähnt.
Genau.
Erzähl mal.
Also ich mache tatsächlich im Moment nur die Ausbildung. Also wenn man mich irgendwie in einer Art und Weise live mithaben will, dann ist die Ausbildung das Einzige, was ich anbiete. Die fängt im Oktober wieder an. Es ist eigentlich eben eine Coaching-Ausbildung, egal ob man schon Coach ist oder Coach werden will. Aber es ist, finde ich, auch ein total tolles Persönlichkeitstraining, egal wo man steht, einfach weil man eben sich so sehr mit dem eigenen Nervensystem auseinandersetzt und über mehrere Monate begleitet ist und da für sich Veränderungen bewegen und bewirken kann. Ansonsten habe ich auch einen Podcast einmal pro Woche, wo man sicherlich eben auch ganz viel Infos und Inspiration und Input mitnehmen kann.
Ja, also den höre ich selber sehr gerne. Das sind immer schöne 20, 25 Minuten und dann gibt es wieder genau ein Aha oder auch so ein Gefühl, was es hinterlässt.
Cool.
Ja, liebe Britta, ich habe an alle meine Gästinnen am Ende noch eine Frage.
Mhm.
Die würde ich dir jetzt auch einmal stellen. Ich bin gespannt bei dir, genau, weil du ja gar nicht aus dem Elternthema bist, aber trotzdem ja auch mal Kind warst.
Mhm.
Erinnerst du dich an etwas, was dich geprägt hat in dem Alter eben zwischen 5 und 10?
In dem Alter zwischen 5 und 10. Also es gibt tatsächlich jetzt, wo du fragst, sofort eine Situation und es ist nicht die schönste Situation, aber ich hatte immer das Gefühl, dass so gewisse Bedürfnisse von mir nicht respektiert wurden. Und es gab so eine Situation, immer am Wochenende, am Morgen. Ich hatte mein Kinderzimmer im ersten Stock und ich bin immer, wenn ich wach war, die Treppe runter und ich habe mich einfach so auf die Treppe gesetzt, was so eigentlich so im Flur zwischen Esszimmer und Küche war. Und ich habe es total genossen, ganz friedlich da zu sitzen und so dem Familientreiben zuzusehen. Und ich war weder irgendwie negativ drauf oder irgendwas, sondern es war einfach nur für mich schön, sozusagen so langsam irgendwie ins Familienleben reinzugleiten. Und das waren immer Momente, wo man mir gesagt hat, ich soll nicht so beleidigt da rumsitzen. Und eigentlich da schon irgendwie so ein Konflikt und eine unschöne Situation entstanden ist. Und ich habe wirklich gerade erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz oft früher von außen dazu gebracht wurde, Dinge zu tun, bevor ich bereit war. Und jetzt, wenn man mich irgendwie pushen will, dann flippe ich total aus. Das ist einer meiner größten Trigger. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang ist, dass ich sozusagen, bevor ich selber bereit war, in die Familie reinzugehen, dazu gezwungen wurde, jetzt schon zu interagieren und so Sachen. Das ist jetzt so eine Situation, die mir einfällt und wo ich auch wirklich glaube, die hat heute noch Auswirkungen eben auf mein Getriggertsein.
Ja, total wertvoll. So, nehme ich tatsächlich auch nochmal was mit. Ich habe auch so ein Kind und manchmal ist es meinem gestressten Nervensystem nicht so leicht, dem diesen Raum zu geben und wie wertvoll das ist, dem Raum zu geben. Das ist, ja, danke, dass du das mit uns teilst. Und danke, dass du da warst. Ich
gerne.
Sehr genossen. Und,
cool, ich auch. Danke für die Einladung nochmal.
Was bleibt mir zu sagen? Ich bin noch ganz warm und weich von dieser tollen Podcast-Folge. Vielleicht hat es bei dir auch was angeschoben und du hast wirklich Lust, diesen Aspekt mit in deine Elternschaft zu nehmen. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich wirklich für dich und dein Kind und die Beziehung, die du lebst und die Beziehung, die dein Kind leben wird und lebt. Melde dich jetzt an zur Expedition ins Vertrauen, Bindungsstark Familie sein. Den Link findest du in den Shownotes. Und mir bleibt noch zu sagen, wenn du dir etwas aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest, hinterlasse doch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung und oder auch ein paar Worte. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback und es hilft mir vor allem, ja, den Podcast noch weiter in die Welt rauszubringen. Das ist ein Social-Media-Game. Umso mehr Interaktion etwas bekommt, umso mehr Leuten wird es angezeigt. Und mir ist es einfach so wichtig, dass ich ja mit meiner Arbeit und hier gerade auch diesem kostenlosen Weg ganz viele Familien erreichen kann, damit ganz viele Kinder friedvoller ins Leben begleitet werden können. Und du kannst mir dabei helfen, indem du eben meinen Podcast bewertest, teilst oder mit ihm interagierst. Danke, dass du dabei warst und zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge in 14 Tagen.